Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Ich habe echt, also Kaspar, du als Berliner.
Ja.
Ich habe irgendwie wirklich Lust, für die SPD Bürgermeister von Berlin zu werden, nach meiner journalistischen Karriere. Oder beziehungsweise, wenn dann alles vorbei ist und ich irgendwie auch nicht mehr so in so Schwulitäten bekommen kann, was ist so Bürgermeister, Journalist, da könnten irgendwelche Interessenkonflikte herrschen. Aber irgendwie habe ich Bock, Bürgermeister von dieser Stadt zu sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer Notfallausgabe des Alles muss raus Podcast. Notfallausgabe in dem Sinne, weil jetzt ja in einer Woche das Buch erscheint, also eigentlich genau in 8 Tagen und so viel Stress ist. Außerdem hat mein Geschäftspartner, Kollege Kaspar Fischer, nicht Freund, Geburtstag, er ist 41 geworden und ich habe eigentlich auch noch Sport, Gymnastik bei NADA. Und all diese Dinge, die alle auf den einen Tag, ach ja, und ich muss noch eine Reportage im Fokus schreiben über den Konsum von LSD. Also alles zu viel auf einmal, was dazu führt, dass wir uns entschieden haben, keinen Gast zu begrüßen, sondern einen Regular.
Guten Tag.
Kaspar Dudek, nicht der, der 41 geworden ist, sondern Kaspar Dudek wird 18 nächste Woche. und wir machen eine Fragerunde. Ich habe am Freitag wieder gefragt, als feststand, wir schaffen kein richtiges Gespräch, habe ich bei Instagram wieder um Fragen gebeten und auch wieder sehr coole Fragen bekommen. Deswegen fangen wir doch gleich direkt, aber nee, Moment, eigentlich will ich noch ein bisschen kurz mit dir quatschen, weil du ja am Wochenende einen Kurs besucht hast als Volontär dieser Firma, ja. Nämlich bezüglich Dramaturgie.
Genau.
Was hast du denn gelernt über Dramaturgie?
Nicht viel. Also ich nenne jetzt keinen Namen der Schule oder sonstiges, aber es war ein absoluter Reinfall leider. Es war das Seminar Dramaturgie im Dokumentarfilm. Und ich habe mehr über Formatentwicklung, Exposés, Treatments etc. gelernt.
Also das hast du eigentlich,
also habe ich eigentlich nicht gelernt,
weil das machst du ja
nochmal gehört. Genau.
Würdest du aber grundsätzlich sagen, dass, weil ich kriege nicht selten kriege ich so Mails und Nachrichten, dass sie gerne Person XY möchte gerne auch in diese Branche. Würdest du empfehlen, dass man solche Kurse mal besuchen sollte, wenn man sich auf so eine Branche vorbereiten möchte?
Als Einsteiger absolut. Da waren ja da waren 5 von 9 sag ich mal, blutjungen Anfängern, die wirklich zum noch nie einen Dokumentarfilm gemacht haben.
Vor 40 Jahren studiert hat?
Genau.
Ich weiß nicht, so ein blutjunger Anfänger klingt auch ein bisschen wie so Erotikfilm aus den 70ern, der so bei Sat.1 um 0 Uhr lief. Die blutjungen Anfänger von Österreich.
Ja, ich würde aber auf jeden Fall dazu raten. Also die waren alle ganz, ganz happy und haben sich für den Input bedankt und denen hat es, glaube ich, wirklich viel gebracht. Der Dozent hat ihnen auch sehr viel Mut zugesprochen, da ihre eigenen Dokumentarfilmformate wirklich an den Mann zu bringen und aus der Idee, auch wirklich ein Projekt folgen zu lassen. Und deshalb habe ich mich auch nicht beschwert, weil ich da nicht die, erstens, die Stimmung war gut. Ich wollte die Stimmung auch nicht kippen lassen. Ich überlege mir jetzt, ob ich da im Nachhinein nochmal irgendwie
hättest du die Stimmung, wärst du dann das Blutgericht von Texas?
Wenn man ja, ich war schon sauer. Und ich musste mich dann auch schon zusammenreißen.
War das in Berlin oder musstest du wohin?
Nee, das war online.
Okay.
Ich habe dann auch die letzte Stunde die Kamera ausgelassen und habe mich bei meiner Freundin ausgekotzt, weil ich wirklich angepisst war. Weil erstens mal war es was rausgeworfenes Geld für euch und rausgeworfene Zeit für mich.
Ja.
Also in der Zeit hätte ich genauso gut, es war Wochenende, da hätte ich entweder irgendwas machen können oder zumindest noch an irgendwelchen Projekten arbeiten können, die auch alle auf Halde stehen. Ja,
immerhin hast du gelernt, wütend zu werden in diesem Kurs. Das finde ich sehr schön. Würde ich sagen, fangen wir an. Also wir haben, glaube ich, irgendwie wieder hunderte von Fragen bekommen. Wir haben wie viel rausgesucht?
15. Eine bunte Mischung.
Und ich bin eben drüber geflogen. Ich freue mich auf die Beantwortung der Fragen.
Dann fangen wir an.
Ja.
Svantastic fragt, ziehst du irgendwann aufs Land?
Niemals.
Nee?
Nein.
Echt nicht? Nee.
Ich habe dieses Gespräch über Stadt-Land-Leben führe ich in letzter Zeit öfter, auch weil mein geliebter Bruder auch diese Überlegung hegt, ja, aufs Land zu ziehen. Und ich meinte so, ich enterbe dich, wenn du aufs Land ziehst. Du kannst doch nicht wie so ein Zugezogener wieder zurück in die Heimat ziehen. Deine Heimat ist Straßenlärm und Feinstaub. Und ich bin so, also diese Vorstellung, die Möglichkeit zu haben, irgendwo hinzugehen, also was jetzt gerade alle in meinem Alter machen, so Kleingartenanlagen und sowas sich kaufen oder pachten. Das finde ich schön, dieses, dass du so weißt, ich kann aufs Land, aber ich kann auch wieder
irgendwie
zurück in meine Stadtwohnung.
Nach Templin in die kleine Datsche.
Genau, irgendwie sowas. So, das kann ich mir vorstellen, dass ich irgendwie so einen Rückzugsort habe, der aber eher ein Ausflugsziel ist als ein permanenter Wohnort. Aber auf dem Land leben ist irgendwie so, beginnt immer mit der größten Lüge des Lebens. In 30 Minuten sind wir ja im Kino. Also, und das machst du ja nicht. Also, ich glaube, diese traumatische Erfahrung habe ich schon gesammelt als 16-Jähriger. Meine Eltern hatten irgendwie die großartige Idee, nach Wuhletal, Berliner wissen, wo das ist, zu ziehen. Und das ist so Speckgürtel, Osten. Und das ist wirklich so Dorfkern mit Dorfkirche. Und du bist wirklich mit der U-Bahn in 20 Minuten am Alex. Aber du vergammelst einfach da. Also so, du gehst dann nicht mehr weg. Und du musst dann mit deinen Nachbarn reden, was ich furchtbar finde.
No.
In meinem Haus hat es irgendwie 8 Jahre gedauert, bis ich mit meinem 80-jährigen Nachbar gesprochen habe. Nee, stimmt nicht, mit dem habe ich schon öfter geredet. Aber der auch Berliner ist, winkt der zum Beispiel auch im Hausflur oft ab und sagt, wir müssen uns nicht unterhalten. Was ich extrem angenehm finde. Wenn ich mir aber vorstelle, in so einem Haus zu wohnen auf dem Grünen, muss ich stundenlange Gespräche am Gartenzaun führen und das möchte ich nicht. Ich möchte meine Nachbarn nicht kennen.
Ja, aber es wäre doch wunderbar, wenn du gar keine Nachbarn hättest. Wenn du in irgendeiner Waldhütte wohnen würdest, wo es gar keine Nachbarn geben würde. Das war immer mein Traum als 16-, 17-Jähriger.
Also vor einem Jahr. aber eben mit der Option, wieder zurückzufahren. Also weil ich will also du wirst ja auch dull. Also du wirst einfach doof im Kopf.
Ja, ein bisschen dull wirst du. Aber du würdest ja auch nicht alleine dahin ziehen.
Das stimmt auch, aber du wirst dann auch gemeinsam wird man doof. Also so,
Ja, zu zweit vielleicht, aber wenn du dann irgendwann eine Familie hast und, keine Ahnung, ihr seid auf einmal zu fünft.
Ja, die armen Kinder, die da draußen leben. Nee, also es spricht für mich persönlich zu viel dagegen, auf dem Land zu leben. Und ich habe auch so relativ viele Follower bei Instagram, deren Storys und denen ich auch zurückfolge und deren Storys gucke ich mir an. Und die leben dieses Einfamilienhausleben. Und auch wenn die große Küchenbereiche haben, und irgendwie einen schönen Blick in den Garten und irgendwie einen Buddelkasten im Garten und ich würde mir wahrscheinlich sogar eine Gegenstromanlage zum Schwimmen im Garten bauen. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich brauche dieses Anonyme einer Großstadt. Ich brauche dieses, dass ich so über die Straße gehen kann und kein Schwein interessiert sich für dich. Da fühle ich mich wohler, als du gehst über die Straße und die Nachbarn wispern.
Aber geht dir Berlin nicht auch manchmal tierisch auf den Sack?
Noch nie. Null. Noch nie.
Wirklich?
Noch nie. Ich hatte noch nie Berlin-Nerv.
Ich habe seit den letzten 2 Jahren Berlin-Nerv.
Es liegt möglicherweise an der Pandemie.
Ja, klar, aber trotzdem bist du ja auch genervt von der Stadt.
Nee, überhaupt nicht.
Also bei mir schon.
Nee, also ich habe dieses so, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich beruflich, falls du weißt, sehr viel unterwegs bin.
Das ist richtig.
Dass ich komme ja wieder immer in meine Heimat zurück und das ist so, es gibt diese eine Autobahnauffahrt von Pankow, wenn du die hochkommst und dann diesen Neubau siehst in Pankow und dann im Hintergrund den Fernsehturm, ey, da wird mir warm ums Herz. Und das ist so, ey, ich muss dir vorstellen, ich bin jetzt, werde jetzt 41 in 2 Wochen und jedes Mal, wenn ich am Alexanderplatz vorbeilaufe, am Fernsehturm, bin ich glücklich. Weil es ist meine Stadt, meine Heimat und ich liebe ja diesen Fernsehturm. Also so, ich hasse den Alexanderplatz in seiner gesamten Hässlichkeit, aber der Fernsehturm ist mega.
Das ist das war bei mir früher auch immer so. Auch immer, wenn ich nach Berlin wieder reingefahren bin, ist mir auch warm ins Herz geworden. Das habe ich aber nicht mehr. Ich hoffe aber, dass es wiederkommt.
Ich hoffe auch, dass es wiederkommt. Enttäusch mich nicht. Also so, du als Berliner.
Dann sitze ich irgendwann so in KW irgendwie in so einem Einfamilienhaus.
Oh, schön so Eichwalde, schön ans Zeutner See. Nee, das ist irgendwie so, ich kann es mir vorstellen als Wochenendausflugsziel, aber ja. Ich möchte in Berlin alt werden. Ich möchte als alter Mann irgendwie junge Menschen anpöbeln in der U-Bahn. Das möchte ich. So, das Recht habe ich mir erarbeitet. Ich musste mich auch anpöbeln lassen von alten Männern in der U-Bahn. Ja, also ich würde sagen, die Antwort ist eindeutig beantwortet.
Die Antwort ist eindeutig beantwortet.
Ja.
Claudi Pauli fragt, interessiert dich das Thema Astrophysik?
Das ist eine lustige Frage. Ich habe die auch gesehen, als ich die Screenshots gemacht habe für dich, damit wir hier die Fragen raussuchen können. Ja, ich weiß gar nicht, was ich darauf... Also das ist eine lustige Journalistenschule 101. besser wäre gewesen, was interessiert dich an Astrophysik?
Genau.
Weil dann könnte ich nämlich einfach antworten.
Ausholen.
Bei interessiert dich, ja, da kann ich...
Ist eine Ja-Nein-Frage.
Ja, hau dich mit Ja, ich interessiere mich dafür.
Dann stelle ich die Frage, was interessiert dich am Thema Astrophysik? Ich bin ja Stier als Sternzeichen.
Moment, da kann ich gleich klugscheißen.
Das war ein Scherz.
Du meinst Astrologie.
Das war auch wirklich ein Scherz.
Das ist das Problem, wenn man sich für Astrophysik, man wird zu so einem ekligen Nerd-Klugscheißer. Ich interessiere mich tatsächlich dafür... aber das ist so groß das Thema, dass man irgendwann ja anfängt, man muss sich dann so wie beim Insekten sammeln, wofür ich mich ja auch sehr interessiere, du musst dich da irgendwie auf irgendwas festlegen. Und ich habe vor, eigentlich schon seit ich so 16, 17 bin, angefangen mich dafür zu interessieren, obwohl ich in Physik und Chemie, also in Physik, extrem schlecht war. Hatte aber auch schon immer ein Teleskop und auch eine Sternkarte und habe gerne mir irgendwie, also mich astronomisch betätigt. Mhm. Jetzt bei Astrophysik ist so, du kannst dich dafür interessieren, aber das ist so ein bisschen, als würde man sich für Theorie, so für Mathematik interessieren. So, es bringt einem am Ende auch nichts, weil du kannst noch so viel darüber lesen über schwarze Löcher, Stringtheorie, kannst noch so viel darüber lesen und es toll finden, aber du verstehst es einfach. Du wirst es nicht verstehen. Du wirst nicht verstehen, warum und wie und weshalb das da ist. Und ich habe wirklich unzählige Bücher zu diesen Themen gelesen und finde es auch ganz toll, weil ich irgendwann kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking gelesen habe und dann verstanden habe. Also ich habe das bestimmt 8 Mal in meinem Leben angefangen, nie verstanden und erst ich habe es vor 2 Jahren nochmal gelesen und festgestellt, okay, langsam verstehe ich, was ihr sagt, aber davor gegangen sind irgendwie so 30 Bücher zum Thema Astrophysik, damit ich irgendwie so ein Grundverständnis dafür habe und ich finde es irgendwie, ich glaube, das, was mich daran am allermeisten interessiert, ist die Tatsache, dass ich es nicht verstehe.
Ja.
Und dass du es immer wieder dich damit beschäftigen kannst. Und hä? Also so, ich kann wirklich jedem empfehlen, mal eine kurze Geschichte der Zeit in die Hand zu nehmen und man fliegt raus bei diesem Buch, nach 20 Seiten ist man draußen, weil man einfach nicht, das beginnt schon einfach bei so einsteinschen Zeitkonstanten und dass das alles nicht so ist, wie man sich es vorstellt und das berühmte Zwillingsparadoxon, oder es ist ein Phänomen, ich weiß es nicht, dass wenn zwei Zwillinge, einer ist auf der Erde, einer ist im Weltraum, auf der ISS und der auf der ISS altert langsamer als der unten auf der Erde.
Die Interstellar-Theorie.
Ist es so?
Im Film Interstellar wurde die auf jeden Fall.
Ja, genau. Der im Übrigen zu 2/3 gut ist, zu 1/3 richtig furchtbar. Ich finde die ersten 2/3 ganz toll.
Das letzte Drittel, also
dieses
du meinst die, wo er da in der
Bücherwand.
In dieser Bücherwand steckt. Ja, aber ich fand es trotzdem, ich sag mal, mutig, sich als Regisseur da so ranzutrauen, sowas zu visualisieren. Das ist ja alles andere als leicht, sowas zu visualisieren und dem irgendwie so eine visuelle Sinnigkeit zu geben.
Aber er hat ja auch sozusagen, um das Komplizierte bekömmlich zu machen, hat er das ja wie so einem Hund mal eine Tablette gibt in so einer Wurstscheibe, hat er einfach Pathos, ist die Wurstscheibe des theoretischen, physikalischen Pille, die man da in diesem Film schluckt. Und das ist ja alles sehr pathetisch in diesem Film.
Ja,
aber
ja,
auch toll. Also wie gesagt, ich mag die Musik auch und mir läuft es auch kalten Rücken runter. Und die Vorstellung, also ich meine...
Wenn McConaughey anfängt zu heulen.
Genau. Und der Film verkombiniert ja mehrere Dinge, die ich miteinander mag. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Film sich damit beschäftigt, dass... wie heißt dieses? Was macht die Erde kaputt? Jetzt habe ich es vergessen und ich liebe das. Wenn ich im Wald das sehe, gucke ich mir es auch immer an. Was am Baum dran ist, an der Rinde, dieses weiße Zeug. Ich will Branntwein die ganze Zeit sagen.
Weiße Zeug? Meinst du Harz?
Wie heißt es denn? Also die Erde geht doch kaputt, weil Pflanzen kaputt gehen durch
Durch was weiß ich gar nicht mehr.
Ja, durch so eine, so, so eine Flechte, die einfach alle die Pflanzen kaputt macht.
Also so Sporen.
Flechten.
Flechten.
Ja. und ich mochte, und das, ich will mal Fruchtbrand sagen, aber es heißt anders. Mehltau.
Ah. Mehltau.
Ja, Mehltau. Jetzt ist es mir eingefallen.
Das Wort im Film Interstellar kam das Wort Mehltau vor.
Mehltau ist der Grund dafür, dass er sich auf diese interstellare Reise begibt, weil der Mehltau irgendwie die Erde irgendwie vorm Aussterben.
Naja, Nahrungsknappheit.
Genau, ist ja und der Mehltau ist dafür verantwortlich und deswegen begeben sie sich auf die Reise, diese Planeten zu finden, auf dem man leben kann.
Ja.
Ja. Und das, ich fand das fand ich zum Beispiel mutig, dass es nicht irgendwie ist CO2 oder irgendwie Atomkrieg, sondern einfach
Mehltau. Klimaerwärmung, so alles Quatsch.
Also das fand ich schon ziemlich cool. Also, falls die Frage lauten sollte, ob ich mich für Pflanzenschädlinge wie Mehltau interessiere, auf jeden Fall, nämlich Mehltau.
Ist denn Mehltau genau? Es ist eine Flechte, die Pflanzen
befällt. Ich glaube, Mehltau ist eine Flechte. Ich gucke das mal parallel nach, während wir hier reden. Du kannst ja mal ein bisschen was von dir erzählen.
Ich habe gehofft, dass ich niemals in so einen Moment komme in einem Podcast.
Mehltau ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene durch Pilze verursachte Pflanzenkrankheiten. Also ja. Genau, das kennen Leute. Das ist, wenn du an Bäume, an Obstbäume hast, du das gießt, dann guckst du dir die Rinde an und du hast dann so wie so ein Muster, so ein weiches, fluffiges Muster auf der Rinde und das ist Mehltau. Das lässt den Baum absterben. Und das ist wirklich dramatisch. Wenn du Mehltau hast, kannst du ja einen Strick nehmen als Obstbauer. Also es ist so...
Vernichtet die ganze Plantage.
Geht richtig schnell und ist nervt und macht allerdings, die Bäume sehen schön aus. Ja. Also so, das sieht ganz hübsch aus. Es ist also keine Flechte, sondern ein Pilz.
Na.
Ja, Flechten sind im Übrigen, glaube ich, wenn ich es nicht falsch jetzt sage, Moose und Pilze vermischt miteinander. Das ergibt eine Flechte.
Und da bin ich krass überfragt. Ja.
Gut, machen wir weiter.
interessante Frage von Karel Toni. Gibt es Themen, von denen du aktuell ausweichst?
Wieder so eine schöne Ja-Nein-Frage. Ja.
Vor welchen Themen weichst du aus?
Also eigentlich nein, es gibt nichts, wovor ich ausweichen würde wollen. Ich habe jetzt vor kurzem mit dem Sender ein langes Gespräch mit unserer tollen Sendervertrauten Katja gesprochen und wir haben so lange über True Crime gesprochen. Und so diese ganzen True Crime-Geschichten, das interessiert mich nicht. Also da würde ich einfach, weil ich keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen, würde ich es nicht machen. Also ich habe keine Lust, jetzt Fälle aufzuklären. Oder jetzt vor kurzem lief ja auf Sat.1 dieser Maddie-Film, der lief auch auf Vox. Und dann habe ich so überlegt, das könnte man ja eigentlich auch machen. Es gibt ja genug solcher Fälle. Aber irgendwie so, nee, da fischen irgendwie so viele in diesem Gebiet drin rum, das möchte ich irgendwie nicht machen. Da habe ich irgendwie kein Interesse dran.
Ja, verstehe ich aus dem Aspekt her, dass da viele drin rumfischen, aber ich glaube, die Dreharbeiten, die Recherchearbeiten zu so Fällen sind schon spannend.
Das macht, glaube ich.
Kann man mal so ein bisschen Detektiv spielen?
Man kann Detektiv spielen, aber es gibt genug zu tun auf dem Rest der Welt, als dass ich. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir, was mache ich denn als nächstes? Also, ich meine, du erlebst ja immer unsere. Wir haben über meine Unruhe am Montag gesprochen. Also ich bin gerade wieder sehr unruhig und du meintest dann eben, ja, das bist du jedes Jahr. Also so, weil es gibt so viel zu tun, wir müssten so viel machen, aber irgendwie so, man legt nicht so richtig los. Also man legt natürlich los und ganz viel wird gemacht, aber es passiert einfach noch nichts. Und
das ist halt dieser Dry January, der sich jetzt so bis in März reinzieht.
Ich dachte mal, das wäre so ein Alkoholding und nicht wie für Arbeit.
Das wäre jetzt auch eher eine Metapher.
Und genau, also ich habe keinen Bock, mich mit Pädophilie auseinanderzusetzen und Päderastie. Ich wurde oft schon gefragt, ob man nicht so einen Film machen könnte über so pädophile Netzwerke. Irgendwie, dann gibt es ja auch da so Verschwörungstheorien, dass da so die geheimen Regierungen mit drin hängen und sowas, ob man das nicht mal machen könnte. Irgendwie, das ist so ein heikles Thema und so kompliziert. Also es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also so dieses alleine, es gab zum Beispiel, da habe ich mich drüber aufgeregt, als ich den Maddie-Film geguckt habe, gab es immer die Formulierung Kinderschänder. So, und das ist ja, du musst es erstmal als Journalist wertfrei betrachten. Du musst erstmal die ganze Geschichte nicht bewerten. Und sobald du den Begriff Kinderschänder zum Beispiel schon benennst, wertest du.
Das ist ja schon eine Bewertung.
Ja. Und du hast ja zum Beispiel auf jedem zweiten AfD-Wählerauto steht ja hinten drauf, irgendwie Kinderschänder an Galgen oder so. Ja. Und das ist, daran siehst du, wird benutzt und das ist so.
Das ist super emotional aufgeladen.
So, dann zum Beispiel sind ja Männer ganz oft pädophil, wenn die irgendwie auf 15-Jährige stehen. Dabei ist es eigentlich hebephil und das ist nicht pädophil. Und das ist so, da kannst du so viele Fettnäpfchen, so viel falsch machen und darauf habe ich keine Lust.
Gilt Pädophilie, also wie ist dann der Stand der Wissenschaft, weißt du da mehr als ich? Gilt Pädophilie eigentlich, also ist es schon eingestuft als psychische Erkrankung?
Das
oder?
Ist eine Störung und das ist, also es ist auf jeden Fall in diesem ICD-10, also in diesem Katalog mit drin aufgenommen. in dem im Übrigen auch noch ganz lange so zum Beispiel Transsexualität stand oder Homosexualität stand da auch mal. Dieses wird dann so rausgenommen irgendwann glücklicherweise.
Das ist interessant, das würde mich mal interessieren, bis wann das da drin stand.
Ich glaube, Transsexualität gar nicht mal so lange her.
Wahrscheinlich.
Ja, und das ist, da merkt man schon die Fettnäpfchen, wie schnell man irgendwas falsch machen kann. Und um ehrlich zu sein, wäre der richtige therapeutische Ansatz, Pädophilie auch aus dieser Liste rauszunehmen, damit eben, also ich kann das ja mal ganz kurz erzählen, also meine Ex-Freundin ist Psychologin und die hat irgendwann angefangen, nicht weil sie mit mir zusammen war, ich möchte das hier an der Stelle betonen, hat die sich im Rahmen ihres Studiums mit Pädophilie und Päderastie beschäftigt und hat dann gesagt, ich möchte das gerne präventiv. Ich möchte gerne bei dieser Dunkelfeld-Studie mitmachen. Und beziehungsweise Dunkelfeld an der Charité. Also das ist eine Einrichtung an der Charité, wo Menschen mit pädophilen Neigungen sich melden können und sagen können, ich möchte gerne, dass das weggeht. Und was man vergisst bei dieser bei Pädophilen ist, dass eben nicht alle Pädophile geil finden, pädophil zu sein, sondern dass es Familienväter gibt, und das erzählte sie mir, die kommen dann da in die Praxis komplett verzweifelt und dieses Bedürfnis spüren, aber natürlich nicht übergriffig werden wollen.
Ja.
Und aber so wie unsere Gesellschaft, vornehmlich Bild, vornehmlich also Boulevardmedien, mit diesem Thema umgehen, führt es eben dazu, dass diese Menschen sich nicht melden, weil die natürlich in einem riesigen Stigma ausgesetzt sind, verständlicherweise, weil Pädophilie an sich ist nichts Dolles. Das ist nichts, was irgendwie von der Gesellschaft freigesprochen werden sollte, sondern es muss neutral betrachtet werden, damit Menschen Hilfe suchen.
Ja.
Und es gibt eben auch Statistiken, die sagen, 1% hat pädophile Neigungen.
Ja.
So, und das ist nicht wenig.
Das ist nicht wenig. Ja.
So, und wenn du da eben ganz viele Menschen, ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, Kaspar, du merkst, das ist mir einfach zu kompliziert. Also das ist einfach zu kompliziert.
Ja, das ist ein kompliziertes Thema.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber wenn da ein Anlass ist und rauskommt, dass irgendwie die belgische Regierung in einem pädophilen Ring steckt, dann natürlich gerne. Dann würde ich mich damit beschäftigen, aber eher mit der belgischen Regierung.
Und mit der katholischen Kirche?
Und mit der katholischen Kirche. Das ist zum Beispiel total reizvoll.
Ja,
da geht es eher um so Strukturen.
Ja,
so.
Aber gerade das macht es ja so reizvoll.
Das macht es spannend, genau. Aber so den Pädophilen oder die Pädophile.
Sich dann da so zwei, drei rauszupicken.
Nee,
und so,
das möchte ich nicht. Ja, und auch nicht das, was in den USA so
beliebt
war.
Das ist auch so Boulevardjournalismus.
Ja, dieses, was es mal auf RTL 2, glaube ich, auch gab oder auch in den USA total beliebtes Format, war irgendwie so Pedo-Hunter als YouTuber-Format.
Ja.
So, das bringt
gar nichts.
Da gibt
es auch aus Deutschland so deutsche Möchtegern-MMA-Fighter, die dann da auf die Suche nach den Pädophilen gehen.
Und das bringt gar nichts. Das ist nur ergötzen, das ist nur irgendwie mit dem Finger auf jemandem zeigen. Das hilft der Person nicht, das hilft den Opfern nicht, das ist so, nee.
Bin ich voll auf deiner Seite. Lise Lu fragt, denkst du, die Geschichte verläuft in Zyklen, also alles kehrt wieder auf eine andere Art und Weise?
Also, da ich ja jetzt in 2 Wochen, wie ich schon sagte, meinen 1400. Geburtstag feiere, gar nicht einen guten Blick in die Geschichte werfen.
Es wäre ganz furchtbar.
Ja, aber ich würde sagen, also die Geschichte verläuft in Zyklen, was so Ereignisse betrifft, aber die sind natürlich immer anders ausgestaltet. Also du hast halt alle x Jahre, du wirst zum Beispiel Genozide nie verhindern können. Siehe Genozid an den Jesiden. Die Vergleichbarkeit ist schwierig, also man sollte sich davor hüten, den Genozid der Jesiden mit dem Holocaust zu vergleichen zum Beispiel. Oder den Holocaust zu vergleichen mit dem Genozid an den Armeniern. Das sollte man nicht machen. Aber was eben in Zyklen verläuft, ist, dass marginalisierte Gruppen zu Feinden ernannt werden und dann umgebracht werden. Und das passiert immer und immer wieder und wird auch in Zukunft passieren. Wir sind jetzt auf dem besten Wege, irgendwie Muslime zum Beispiel so als Feindbild zu kreieren in der westlichen Gesellschaft, beziehungsweise es ist schon längst passiert.
Uiguren in China.
Uiguren in China.
Aber meinst du, das ist ein Phänomen, das sich niemals aufhalten lässt?
Also, wer Interesse hat.
Tut meinem Idealistenherz weh.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Kaspar, da empfehle ich das Buch, was ich dir zum Gegenlesen geschickt habe, was du bis heute nicht gelesen hast. Ich zitiere dich.
Ich bin kein Fan von E-Books. Ich brauche das als Hardcover in der Hand.
So funktioniert Gegenlesen aber nicht. Und da schreibe ich auch genau darüber, über diese Tatsache, dass zum Beispiel so Krieg wird nicht, das wird immer bleiben. Und ich habe auch lange geglaubt, dass wir irgendwann in einer friedfertigen Gesellschaft wie bei Star Trek 4 oder so leben.
Mhm.
Aber nee, das wird nicht passieren. So, die Geschichte wird sich immer und immer wiederholen, aber sie passt sich an, also die Wiederholung passt sich an die Mittel der jeweiligen Zeit dann. Also zum Beispiel, dass der Holocaust so ekelhaft gut funktioniert hat, lag daran, dass wir die Industrialisierung hinter uns gebracht haben und dass man jetzt mal denkt, ja. Oh Mensch, dann könnte man ja auch mal einen Massenmord industrialisieren. Mhm. So, und jetzt das nächste, was passieren wird wahrscheinlich, ist irgendwie Informationszeitalter. Also wie wird ein Genozid im Informationszeitalter aussehen?
Ja.
Fake News, gutes Beispiel dafür. So Leute, die
Hetzkampagnen.
Der Typ, der den Typen in der Tankstelle erschossen hat, wurde aufgerieben durch Fake News.
Absolut.
So, und mal sehen, wo uns das hinführt. Aber ich glaube, dass sie in Zyklen verläuft. Aber ich glaube eben, dass sie sich immer anpasst an den Zustand der Gegenwart.
Ich hoffe sehr, dass du Unrecht hast.
Na, habe ich nicht. Ich bin ja schon 1400, ich bin altklug und oll, habe ich nicht.
Rieke FDR fragt, welche Informationen hat dich am meisten in deinem Leben zum Nachdenken gebracht?
Das sind lustige Fragen heute.
Schwierig.
Ja, muss ich kurz drüber nachdenken, warte mal. Also da sind wir wieder, können wir zur Frage der Astrophysik hochspringen. Also es sind oft so Fragen, also wenn ich im Auto lange sitze und aus dem Fenster gucken muss bei irgendwelchen Fahrten, denke ich gerne über solche Sachen nach. Also ich denke da zum Beispiel so da über, keine Ahnung, Tod und Astrophysik, also wenn irgendwie unsere Wahrnehmung das Produkt elektromagnetischer Impulse ist und wir überlegen, dass die ja nie weggehen, also dass die Batterie zwar irgendwann aus ist, aber dass das ja nicht ins Nichts verschwindet, dann denke ich darüber nach, so welche Rolle, also so eine Gedanken, aber ich kann jetzt glaube ich nicht festlegen.
Keine Informationen benennen, die dein Leben irgendwie nachhaltig verändert.
Dass ich da irgendwie für immer darüber nachgedacht habe, so.
Ich denke auch gerade nach.
Das ist so Zyklen. Also du hast ja immer was anderes.
Ja, ja.
So, weißt du, mit 8 denkst du darüber nach, irgendwie, hoffentlich sind die Sommerferien ewig. Oder irgendwie denkst du halt darüber nach, irgendwie so, kann ich einen Kirschkern 800 Meter weit spucken? Oder wie lange kann ich irgendwie nicht auf Toilette gehen? Das sind so die wesentlichen Fragen des Lebens mit 8. Und mit 16 ist es irgendwie so, werde ich für immer alleine sein? Bin ich vielleicht homosexuell? Warum mag mich keiner? Mit Mitte 20 ist es dann, werde ich jemals irgendwie mal in meinem Leben einen Beruf finden, der mich interessiert, der mir Spaß macht? Die große Liebe meines Lebens ist verschwunden, ich bin einsam. Ist es eine gute Idee, MDMA zu nehmen und Jack Daniels gleichzeitig zu trinken? Und mit Mitte 30 ist es dann so, Kinder kriegen, und jetzt mit Mitte 40 ist es irgendwie so langsam schon mal das Grab freischaufeln.
Oh Gott.
War ein Spaß.
Ich habe panische Angst davor, 30 zu werden.
Musst du aber gar nicht.
Ja, ich weiß.
Lustigerweise gar nicht. Bei 30 war das nicht bei mir. Ich fand 30 ziemlich geil, weil ab 30 wirst du so schon ernster genommen.
Ja.
Und das ist schlagartig. Das ist auch bei 40 habe ich das Gefühl. Also von 30 bis 40 bist du ja noch so der Junge, der so krasse Sachen macht.
Von 30 bis 40 bist du noch der Junge.
Ja, ja.
Das beruhigt mich.
Also guck mal, du bist ja bis 40 in Deutschland noch ein Jungautor. Also so musst du ja nichts irgendwie da. Ich überlege mal,
Ich weiß nicht, ich will auch eigentlich in dem Alter noch gar keine Angst vorm Altwerden haben. Das ist auch Quatsch. Ich bin 27, das ist so richtig.
Das Interessante
aber irgendwie ist,
du kriegst gar keine Angst vorm Altern. Man hat immer Angst davor, dass irgendwann die Angst vorm Altern kommt, aber da kommt nie eine Angst vorm Altern, sondern das Nachdenken über das Altsein wird immer komplexer. Weil du dir mit 27 einfach noch nicht vorstellen kannst. Ich meine, 39 ist für dich am Ende des Universums der Vorstellbarkeit. Also als ich 27 war 39 für mich 110.
Ja.
So, und jetzt bin ich 41.
Ich kann mir auch gar nicht so vorstellen, dass ich so alt werde.
Eben, also das ist, du denkst einfach immer anders und immer meiner Meinung nach komplexer übers Altwerden nach, umso älter du wirst. Und es wird irgendwie nie, es ist bedrückend. Also ich denke zum Beispiel, so mein engster Freund Andreas, ist 45 geworden, wird 46 dieses Jahr. Und das ist für mich als jemand, der 41 wird, auch ultra alt und weit weg. Und wir haben aber beide festgestellt, oder er geht immer so für mich vor und erzählt, was so im Kopf vorgeht. Und er hatte mir erzählt, du denkst halt wahnsinnig viel über den Tod nach und übers Altwerden, aber es macht dir irgendwie keine Angst, sondern das wird irgendwie so, es ist okay, darüber nachzudenken. Also zum Beispiel, ich denke wirklich erstaunlich viel darüber nach, wann ich diesen ganzen Bums lasse, um noch das Leben zu genießen. So, aber, und dieses, wenn während ich mit 35 oder mit 31 darüber hatte, genau das Gegenteil gedacht habe, so, wann geht's denn endlich los, dieser ganze Bums? So, und ich will es niemals lassen. Und ich hatte dann so auf der ersten Uncovered-Staffel zum Beispiel, 2016 war das, kann ich mich noch erinnern, wie ich irgendwie mit dem geschätzten Kollegen Stefan Arapovic oder auch liebevoll von mir Arapelpapel genannt, im Amazonas saß und mit Jurek, einem Kameramann, den ich ganz toll fand, aber wir haben uns leider alle verzankt, beziehungsweise Jurek und ich verstehen uns noch sehr gut, saßen wir am Amazonasufer und da habe ich gesagt, so, das darf nie aufhören. Ich möchte mein Leben lang das so. Mhm. Ich kann mich erinnern, jede Staffel wird dieser Gedanke kleiner, wo ich so denke, so, das ist okay, wenn es irgendwann vorbei ist, weil ich habe alles erleben können, was man eigentlich erleben kann. Ja. Und das ist total beruhigend, dass du selber vernünftigt wirst, dass du eben nicht mit 41 so denkst wie ein 31-Jähriger, sondern dann denkst du eben wie ein 41-Jähriger und das ist total beruhigend.
Wenn du noch so denken würdest, würdest du wahrscheinlich auch wirklich schnell im
Burnout enden. Aber das ist das, was dir Angst vorm Altwerden macht, weil du denkst, das, was du bist mit 27, ist weg, wenn du 30 bist. Aber wenn du 30 bist, denkst du, was für Trottel war ich, als ich 27 war.
True. Glaube ich.
Ja. Hm. Also deswegen, was war eigentlich die Frage?
Welche Informationen dich am meisten in deinem Leben zum Nachdenken gebracht hat.
Ach so. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Gedanke.
Bei mir ist es die Information, dass ich 30 werde.
Jetzt ist es okay.
Melanie Apfler fragt, wie würdest du ein Land regieren, wenn du alles tun könntest?
Also, lustige Frage, insbesondere weil ich vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen gesagt habe, in einer kleineren Runde, ich möchte gerne Bürgermeister von Berlin werden.
Das wäre so witzig.
Ich habe echt, also Kaspar, du als Berliner.
Ja.
Ich habe irgendwie wirklich Lust, für die SPD Bürgermeister von Berlin zu werden, nach meiner journalistischen Karriere. Oder beziehungsweise, wenn dann alles vorbei ist und ich irgendwie auch nicht mehr so in so Spulitäten bekommen kann, was ist so Bürgermeister, Journalist, da könnten irgendwelche Interessenkonflikte herrschen. Aber irgendwie habe ich Bock, Bürgermeister von dieser Stadt zu sein. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Weil ich hasse öffentliche Empfänge. Ich hasse Feste. Ja, ich hasse.
Ich glaub, also ich als Bürger dieser Stadt fände es, glaube ich, ganz witzig, weil ich deine politischen Ideale eigentlich schätze und gut finde. Aber ich glaube, das wäre der schrecklichste Job der Welt für dich.
Aber ich habe irgendwie so, weil ich auch das Gefühl habe, so.
Du würdest dich, glaube ich, erstmal würdest du dich wahnsinnig langweilen.
Das? Ich würde direkt auch West-Berlin. Wieder, also so am liebsten mit so eine Mauer drin.
Trennt.
alle Gelder, die West-Berlin bekommt, direkt in Osten rein. Nein, natürlich würde ich, mein Herz schlägt für beide Teile dieser Stadt.
Ja.
Ich würde sagen, so. Das steht auf dem Plakat. Mein Herz schlägt für beide Teile dieser Stadt. Und irgendwie so mehr Schwimmhallen. Mhm. Das ist geil. Jetzt klingt das wie so ein 8-Jähriger. Pommes für alle, immer umsonst.
Mehr Schwimmhallen, bitte.
aber irgendwie hatte ich so, man überlegt ja trotzdem, was man so tun könnte. Ja, also so, weil irgendeine Aufgabe braucht man ja dann doch trotzdem im Leben.
Also mir würden spontan 2 Dinge einfallen. Ich würde es mir nicht zutrauen, Land zu regieren, aber ich würde auf jeden Fall 2 Dinge einführen wollen. Und zwar erstens ein Grundeinkommen.
Ja.
Und zweitens freiwilliges soziales Jahr.
Also, ich bin auch, lustigerweise kann man eine Provokation, ich bin auch wieder für die Einführung der Wehrpflicht. War ich Jahre nicht.
Bin ich nicht.
Ja, pass auf, lass mich das kurz erklären. Mhm. Ich bin natürlich überhaupt kein Mensch, der sagt, ich möchte, dass irgendwie wir in den Krieg ziehen. Aber ich habe vor kurzem festgestellt, dass die Wehrpflicht noch neben der Nervigkeit, dass man dahin muss, man muss es natürlich modernisieren. Und es soll nicht mehr so früh wie früher sein, so Hoden lang ziehen und dann, ja, du bist ja geeignet. das nicht. Sondern, dass das gesund ist für diese sogenannte Bundeswehr, die wir hier in diesem Land haben. Denn durch die Wehrpflicht kommen einfach auch mal Leute in die Bundeswehr, die eigentlich nicht zur Bundeswehr gehören. Weil du hast jetzt eine Armee, die nur aus Leuten besteht, die gerne zur Armee wollen.
Die Bock auf Schießen haben und Bock auf Ballern.
Und ich glaube, das macht eine du kannst es ja immer noch freiwillig entscheiden. Ja. Also auf gar keinen Fall würde ich wollen, dass du musst, sondern dass du immer noch Sozialdienst, also hier Zivi oder Bundeswehr. Und manche gehen halt, ach, gucke ich mir das halt mal an.
Also das ist auf jeden Fall ein Argument, dass die Mischung in der Bundeswehr dann gesünderer Durchschnitt der Gesellschaft
wäre. Ich glaube, das ist gut auch für diese seltsame Armee, der ich mich nie anschließen wollen würde, aber die natürlich eine Funktion hat in dieser Gesellschaft.
Das ist tatsächlich sogar ein sehr gutes Argument, das mich auch zum Nachdenken anregt. Andererseits würde es mir aber sowas von widerstreben, zur Bundeswehr zu gehen.
Also wir beide wären dann wieder Zivis. Also wir würden dann den Zivildienst machen. Aber
Zivildienst, der fehlt mir, glaube ich. Ich bin ja so quasi die erste Generation, wo diese Pflicht entfallen ist. Oder eine der ersten. Mhm. Und dementsprechend kenne ich halt noch viele Leute aus bekannten Freundeskreisen, die den gemacht haben. Und ich kenne niemanden, der mir sagt, ey, das war ein richtiges Scheißjahr, ich hatte gar keinen Bock drauf. Sondern alle haben da irgendwie einen Mehrwert rausgezogen. Wussten mal, wie es ist, irgendwie die Arschbacken zusammenzukneifen und irgendwie irgendwo durchzumüssen und auch einfach Hemmungen zu verlieren, dem gegenüber sich sozial zu betätigen. Weil wenn du es nie machst, dann ist der, wird irgendwann auch der Schritt schwer zu sagen, okay, ich mache was für die Gesellschaft und ich will irgendwie freiwillig aktiv werden.
Ja.
So sagen wir auch im Ehrenamt oder so. Für mich ist der Schritt zu sagen, ey, ich mache noch 4 Stunden in der Woche irgendwas Ehrenamtliches, ist jetzt riesengroß, weil ich das nie gelernt habe.
Ich bin da leider ein schlechter Gesprächspartner, weil ich meinen Zivildienst gehasst habe. Aber es war das Beste. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen in einer kleineren Gruppe, was so das geilste Lebensjahr war. Ja. Aber ich muss leider zugeben, ich glaube, das Zivildienstjahr, also was so Freizeit betrifft und so Möglichkeit, ja. so ja. Verantwortungslosigkeit, das war bei mir der Zivildienst, weil ich wollte verweigern. Was heißt, dass du kein Zivildienst und keine Bundeswehr machst, sondern ich wollte gleich mit dem Studium anfangen, weil ich in einem Abi-Jahr sitzen geblieben bin und wollte jetzt nicht nochmal ein Jahr verlieren und habe gesagt, ich muss jetzt, ich will Journalist werden, ich muss jetzt mal ein bisschen Zahn zulegen.
Ja.
Und die Verweigerung wurde aber abgelehnt. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann werde ich der unangenehmste Zivildienstleistende Berlins. Und war dann auch der unangenehmste Zivildienstleistende Berlins, denn ich habe das System ausgehebelt und habe gesagt, okay, dann lasse ich mich immer krank schreiben. Und habe mich auch immer krank schreiben lassen. Und ich habe auch was, ich habe was gemacht, das, wo kein Schaden entsteht. Ich habe mich bei einer Fahrdienst, bei einem Fahrdienst, Vita hieß der, beworben in einer Seestraße in, bei euch hinten da in
Wedding.
Wedding.
Ja.
Und hatte keinen Führerschein. Also so, ich habe zu denen gesagt in der Bewerbung, liebe Leute, ich möchte gerne bei euch arbeiten. Ich mache aber gerade meinen Führerschein. War eine krasse Lüge. Und die so, ja klar, kein Problem. Wenn du den dann hast, gehst du auf den Bock.
Und dann, ey, du hast ja mal erzählt, dass du so ein richtig unangenehmer Klugscheißer früher warst.
Ja, ja.
Das passt wirklich genau ins Bild.
Ja. Ja, ich hatte Freunde, ich möchte nochmal betonen, ich hatte Freunde, aber ich konnte, dieses Klugscheißern wurde immer ein bisschen weniger, immer weniger über die Jahre, weil ich gemerkt habe, es kommt nicht so gut an. Aber manchmal hat es auch Vorteile. So, dann war ich dann da und dann habe ich irgendwie festgestellt, es macht keinen Spaß. Dann habe ich einem bekannten Psychologen, also einem, den ich kenne, eine Webseite gebaut, im Deal, dass ich eine Sommerdepression bekomme, dadurch, dass ich ja bei Vita nichts zu tun hatte, außer in dieser Zentrale zu sitzen, und wurde damit 9 Monate krankgeschrieben und habe wirklich, ey, wie sagt man irgendwie, Karl A., nee, ich habe keine Ahnung mehr, also wirklich ein Top-Leben geführt, denn wenn du krankgeschrieben wirst als Zivi, bekommst du das Essensgeld ausgezahlt. Du bekommst Kleidergeld ausgezahlt, du bekommst irgendwie für dein Fahrgeld ausgezahlt und ich hatte am Ende 1.100 Euro, die mir jeden Monat überwiesen wurden auf mein Konto.
Hast du noch bei den Eltern gewohnt, das heißt, nee, du hast keine Miete gezahlt?
Ich habe meine erste eigene Wohnung gehabt, aber irgendwie, das war ja 2002.
Also so 85 Euro Miete,
nee, warm. Es war lustigerweise, es war eine 40 Quadratmeter Wohnung für 300 Euro warm in der Mainzer Straße.
Ja.
So. Und das war damals aber 300 Euro. Alter, ja. Alter. Weil das war die Zeit, wo so Leute in der Schönhauser Allee 80 Euro für ein WG-Zimmer bezahlt haben, ja. Tatsächlich. Jedenfalls hatte ich eine eigene Wohnung. Ich hatte 1.100 Euro, was für damalige Verhältnisse ungefähr 100.000 Euro waren. Und ich habe wirklich jeden Abend war ich besoffen. Das war so krass. Wir haben jeden Abend gefeiert. Irgendwann gingen uns die Mottos für die Partys aus. Also haben wir Nachrichten geguckt und immer, wenn irgendwas Cooles passiert ist auf der Welt, das als Motto für die Party benutzt. Also ich kann mich, eine legendäre Party war die Unabhängigkeit von Osttimor, haben wir gefeiert.
Das klingt wirklich.
Ja, das war wirklich, also es war wirklich ein großartiges Jahr. Ich hatte dann netterweise, wusste dann mein Zivi, es gibt dann, irgendwann kommt dann so ein Zivi-Betreuer, der dich dann irgendwie einzeln, du bist dann so ein Einzelfall. Und der hat dann irgendwann auch gemerkt, okay, ich gebe Thilo Mischke, können wir aufgeben, der hat keinen Bock, der will auch nicht. Und ich habe aber auch immer ganz offen allen gesagt, ich habe verweigert und mir wurde die Verweigerung abgelehnt. Also deswegen mache ich hier diese Chose. Mhm. Wenn ich das gemacht hätte, wenn ich gewollt hätte, wenn ich nicht durchs Abi gefallen wäre, hätte ich das mit großem Herzen und mit großem Leidenschaft betrieben. Aber ich habe es ja extra gesagt euch vorher. Ja.
No.
Ich würde sagen, war das die Frage, was war dein geilster Zivi-Moment?
Nee. wir machen trotzdem weiter. Ba-ba-ba-ba-ba. Anjoschka fragt, gibt es echt Graffiti in Nordkorea? Einfach illegal hingesprayt? Da gab es noch eine Frage zu, von wem weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich es nicht aufgeschrieben habe, aber ob dieses U-Bahn-Scratching in der U-Bahn in Nordkorea wirklich von dir war?
Das U-Bahn-Scratching in der U-Bahn von Nordkorea war wirklich von mir, weil es sich um eine exportierte U5 von der BVG handelt, die 1996 oder so um 96 nach Nordkorea verschenkt wurde. Und ich aber mit 95, 94, so 13, 14, 15 hatte ich eine ziemlich intensive Graffiti-Phase. Weil ich zu schlecht war für so Bombings, also dieses mal so ganz schnell mit schwarzer und weißer Dose irgendwas hinmalen, aber ziemlich gut im Kratzen war. Also man kauft sich dann im Baumarkt so einen Kratzstein, der hatte so zwei Seiten, der sah aus wie so Schichtnougat.
Mhm.
Und das ist so lustig, weil
kannst du auch mit den Bushammern machen.
Kannst du auch mit den, da kann ich gleich noch eine lustige Anekdote zu erzählen, zu diesen Bushammern. Und du hast dann halt einfach U-Bahn-Scheiben zerkratzt und hast so Bilder auf U-Bahn-Scheiben gemalt. Also es gab dann einfach den Tag oder eben richtig kleine Bilder. Und ich habe so Tags und kleine Bilder eben gemacht. Und zwar immer zwischen Wuhletal und Biesdorf Süd, weil da die, du hattest da 5 Minuten Ruhe
und da ist ja auch nicht
da los. Ist meistens niemand. Und ich glaube, das Westpendant war, glaube ich, Heiligensee. Nee, wie heißt es da bei euch? Zu Potsdam, wenn man nach Potsdam rausfährt.
Zwischen Wannsee und Grunewald? Oder?
Genau,
da gibt es eine Strecke, die Nikolas, dauert sieben Nikolas Minuten.
See, Nikolassee, genau. Und die dauert 7 Minuten, sieben hat man Minuten, das da gemacht. Das
ist die längste S-Bahn-Strecke Berlins.
Und genau, dann wurden diese Scratcher einfach nicht ausgetauscht. Und deswegen war ich, als ich in Nordkorea war, wirklich extrem überrascht, als ich meine eigenen Tags dort gesehen habe. Aber was es natürlich nicht gibt, ist Graffiti. Also es gibt kein Graffiti der Leute von vor Ort.
Graffiti-Szene. Nee.
Das einzige Graffiti, was es dort gibt, sind eben diese Scratches in dieser U-Bahn, weil sie keine Kohle hatten, diese Scheiben auszuwechseln. Und ich hatte damals auch mein Guide oder meine Guidin gefragt, habt ihr das erzählt, dass das meine Scratches sind? War total aufgelöst. Also ich glaube, die Leute, die es jetzt gerade auf YouTube gesehen haben, sehen, wie aufgelöst ich da bin. Und sie meinte so, nee, das ist, die hat sich versucht rauszureden, weil sie natürlich nicht wollte, dass das ein Almosen ist für Nordkorea, sondern das ist halt eben etwas auf Stolzes.
Ja.
Und das war der lustigerweise der einzige Moment der Reise, wo ich gemerkt habe, hier ist so die Realität am Brücheln. Sonst war ich total glücklich in diesem Land, war es alles mega und total spannend. Aber da habe ich gemerkt, okay, hier müssen sie lügen. So. Aber ich meine, wie bizarr ist es auch bitte, dass du 1995 auf der U5 so ist Scratch machst und
richtiges dann Reporterglück.
Irgendwie 20 Jahre später, 30 Jahre? Nee.
Wann wart ihr denn da?
2017. 2005. Nee, 12 nee, Jahre.
12 Jahre.
12 Jahre später.
Nee.
Nee, was stimmt da nicht? Nee. Das ist irgendwie passt zeitlich nicht.
95, 2005, 20 Jahre.
20 Jahre. Ja. 20 Jahre später siehst du den dann da und das war schon geil.
Ja.
Ja.
Das glaube ich. MRCS PRVT, ich denke, das heißt Markus Privat, fragt, kann Europa den Frieden halten oder wird es einen Krieg geben müssen?
Auch da, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehle ich wirklich das Buch, was bald erscheint, Alles muss raus, 1. März, kann man vorbestellen, zu kaufen, weil ich dort an dieser Stelle immer sage, ist Europa im Frieden? Haben nicht einfach nur wir das Glück, dass wir unseren Frieden exportiert haben, unseren Krieg. Also wir führen Kriege woanders.
Ja.
Wir sind, die Bundeswehr ist in Mali, die Bundeswehr ist immer noch stationiert im Kosovo, was im Übrigen Europa ist. Die Bundeswehr ist auf der ganzen Welt verteilt. Es ist irgendwie so.
Ja, nicht nur die Bundeswehr.
Also alle Armeen,
alle Armeen jetzt nur Europas,
auf uns bezogen.
Ja.
Also, so wie wir es geschafft haben, unsere Produktionsketten ins Ausland zu globalisieren, so haben wir es auch geschafft, unsere Kriege zu globalisieren.
Und den Krieg in der Ukraine, der ist ja schon seit Jahren ein Krieg.
Und da ist auch, genau, und der ist so nah und, also ich würde fast sagen, dass wir zwar im Frieden leben, aber es ist ein sehr fragiler Frieden und es ist ein Frieden, der eigentlich eine Lüge ist, denn es ist kein Frieden.
Ja, besonders wenn du es auf Europa beziehst.
Ja.
Ja, in Deutschland eigentlich auch, nur dass wir ihn, wie du gesagt hast, ja exportiert haben, ja.
Das ist meine Antwort auf diese Frage.
Quiet Ennis fragt, ich stelle die Frage jetzt einfach mal ein bisschen um, weil der Satz war ein bisschen komisch, ist richtig banal, aber was ist dein Lieblingsessen?
Boah, das ist
bunte Mischung.
Natsusoba ist ein japanisches Gericht. Mhm. Es heißt Sommersoba. Es sind kalte Soba-Nudeln, also Buchweizennudeln mit Frühlingszwiebeln, Wasabi ein bisschen und Sojasauce. Es ist ein extrem simples Gericht.
Aber auch scharf.
Nee, ist ganz, ganz mild. Mhm. Es ist ein extrem simples Gericht, aber es ist einfach für den, wenn du im Sommer bei 40 Grad im Schatten, also zumindest in Tokio, und gefühlten 117% Luftfeuchtigkeit, was nicht möglich ist, ich weiß, ein kalte Buchweizennudeln ist mit Sojasauce und Frühlingszwiebeln, ist das einfach, das ist ein Essen, was erfrischt und satt macht. Und das ist schon, und ich esse das einfach extrem.
Für den Sommer ist es, glaube ich, sehr gut.
Ja. Gerne. Also ich esse es einfach, ich würde, also immer, wenn, also diese Frage ist ja so eine häufige Frage, auch wenn so zum Beispiel die Leute ihre Kinder mitbringen, Das ist richtig ein Diss gegen den Fragesteller. Das war's. Lieber Markus Privat?
Nee, Quiet Ennis.
Lieber Quiet Ennis oder liebe Quiet Ennis, bitte, es war nicht gemeint, dass Achtjährige normalerweise mir die Frage stellen. Aber die Frage kommt oft und ich bin auf die Antwort vorbereitet. Jetzt klinge ich mir schon wieder wie so ein ekliger Klugscheißer.
Ich war gestern die beste Faux, man sagt ja eigentlich Faux, der Stadtessen, glaube ich. Ich habe lange keine so gute Faux mehr gegessen. Bei Madame Ngo in Charlottenburg.
Ja, Kannstraße. Fahre ich ja nicht hin.
Naja, Kannstraße muss
ich
mal
das Problem abklappen. Ist, ich bin zum Beispiel Faux, also ich esse ja extrem gerne Ramen.
Ramen esse ich auch sehr gerne.
So, aber Faux ist immer so. Ich finde, Faux schmeckt so, wie man es eigentlich ausspricht. Also da ist es hat irgendwie, es ist immer so kurz vor einem Geschmack und der Geschmack, der dann durchkommt, ist Koriander.
Nee.
Also so fühlt sich's für mich an. Das ist also ich weiß, dass du ja so eine Art Nahrungsmittelkonnoisseur bist. Also alles wird ja mit einer großen Leidenschaft betrachtet, gekocht und konsumiert. Also du isst sehr gerne sehr gute Gerichte, was ich total cool finde. Ich bin ja leider eher so ein funktionaler Esser und irgendwie ist mir das auch immer zu viel.
Ja, es ist wahnsinnig viel, das stimmt. Das war gestern auch so. Also es war wirklich, ich hatte auch wirklich zu kämpfen mit der Suppe.
Also und das ist so, irgendwie nervt mich, dieses Gericht nervt mich dann immer. Also ich mag dann doch eher, glaube ich, so Teignudeln anstelle von Reisnudeln. Reisnudeln sind immer so, ich finde mal, Reisnudeln, wenn man die isst, schmecken die so, als würde man Mundgeruch essen. So, ich kann es nicht so nachmachen, ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, ganz schön irgendwie, ich glaube, das nennt man, was darf man wahrscheinlich gar nicht, weil das irgendwie so irgendwie Küchenshaming ist oder so. Aber ich betone nochmal an der Stelle, das ist mein ganz.
Wie so ein 60-jähriger FDPler. Also man darf ja gar nichts mehr sagen.
Doch, das ist doch bestimmt es ist Küchenshaming. Richtig, aber manchmal sagt man ja Dinge, bei denen man denkt, das ist eigentlich nicht schlimm, das zu sagen, aber dann ist es schlimm, weil ich natürlich nicht die vietnamesische Küche beleidigen möchte. Es ist einfach nur.
Na gut, die haben ja noch mehr als Reisbandnudeln im Angebot.
Ich möchte auch betonen, dass ich zum Beispiel saure Nieren auch ekelhaft finde. Und das ist die deutsche Küche. Und ich finde auch Lungenhaschee zum Kotzen. Also so, das ist so, es gibt jedes Land hat seine eigene Ekelküche.
Was ist denn der beste Rahmladen in Berlin?
Hakko. Hakko in der Boxhagener.
Hakko? Echt? Ja.
Das ist lustig, weil der Hakko in der Boxhagener ist auch so, du kommst da rein und hast echt das Gefühl, du bist in Tokio. Das finde ich wahnsinnig lustig.
Ja, Hakko ist sehr gut.
Ja.
Es gibt noch XXXRA, der ist auch sehr gut.
Klingt wie so.
Auch in Charlottenburg?
Ich klinge auf jeden Fall nach einem absoluten Top-Gespräch für einen Podcast.
Naja, für die Berliner auf jeden Fall.
So, und ich mag, also meine Lieblingskreuz, also das wäre tatsächlich dann ein Läuft-Schon-Podcast. An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde ständig von meinen Kollegen und Freunden aus dem Läuft-Schon-Podcast darauf hingewiesen, dass ich ja nie Werbung für den Läuft-Schon-Podcast mache. Das mache ich jetzt hier.
Shoutout.
Ja, der Läuft-Schon-Podcast von unserem Filmgeschäftsführer von PKPP2 GmbH, Hannes Bollm, der ist ein Gast seit 10 Jahren in einem Podcast und da geht es immer um so Listen, einzelne Straßen, Berlin. Es ist ein Podcast, den man eigentlich nur hören kann und möchte, wenn man Freund ist mit Hannes und den drei anderen, Armin, Philipp und Konrad.
Und aus Berlin ist, speziell aus dem Osten.
Aber nein, das stimmt nicht. Das ist der perfekte Podcast und das ist jetzt wirklich für ganz Deutschland, für den ganzen Dachraum, der perfekte Podcast. Wenn ihr Sport treibt und es hasst, weil euch langweilig im Gehirn ist beim Sporttreiben, ist das der perfekte Podcast. Hört ihn bitte, wenn ihr Sport treibt. Und da ja sehr viele Menschen Sport treiben, kann ich mir vorstellen, dass sie bald mehr Hörer haben. So, Shoutout
Ende. Das wäre zu wünschen. Benne fragt, würdest du einen Job in der Bild-Chefetage annehmen?
Nein. Auf gar keinen Fall.
Aber man könnte den Laden noch voll umkrempeln.
Nee, habe ich keinen Bock drauf. Man kann diesen Laden nicht umkrempeln. Wie oft habe ich versucht, in irgendwelchen Verlagen irgendwas umzukrempeln? Ich war ja mal bei der Bild am Sonntag mit dem Zweck. Also ich habe da schon mal gearbeitet für die Bild am Sonntag, als die Bild am Sonntag noch nicht Teil der Bild war, unter dem tollen Chef Walter Mayer, der eine Legende im deutschen Journalismus ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, cool, das mache ich. Außerdem hatte ich irgendwie eine nette Kollegin, Martina Kicks, die hat da auch gearbeitet. Da dachte ich mir so, ach Mensch, da kann man ja mal für die Bild am Sonntag arbeiten. Außerdem hatte mich damals Martina Kicks sogar dorthin vermittelt im Prinzip. Du kannst als Einzelperson sowas nicht verändern. Du kannst es, also da muss man dann irgendwie, wahrscheinlich kann man sowas nur verändern, wie sehr viele Linke, die gegen die Bild demonstrieren, einmal anzünden und dann von neu aufbauen. So kannst du es verändern.
Verenden.
Und ich möchte dort auch nicht mehr arbeiten, weil natürlich war es witzig, für die Bild am Sonntag zu arbeiten, aber dieses gesamte Haus, das, dieser Vibe, die Menschen, die ich jetzt dort kenne, Klaus Strunz, der BILD.TV macht, unter keinen Umständen möchte ich damit irgendwas zu tun haben oder damit assoziiert werden. Was, es ist total, also was ich immer sage ist, für Springer zu arbeiten, vollkommen okay. Also so, wenn du die Entscheidung für dich getroffen hast, bist du für mich kein dümmerer oder doverer Kollege. So, wenn jetzt du, Kaspar, zum Beispiel sagen würdest, ich weiß, bei dir ist es extrem unwahrscheinlich, ich möchte jetzt gerne für die Welt arbeiten, dann finde ich das total okay, absolut nachvollziehbar, mach das bitte, es ist total dein Ding. Aber ich, für mich als Thilo, würde nicht mehr für Springer arbeiten wollen, weil man auch einfach nichts verändern kann. Es geht einfach nicht. So, du kannst, also das habe ich dann auch gelernt mit 41, das ist dieser Ehrgeiz der Jugend, wenn du denkst, dass du als Einzelperson sowas verändern kannst, kannst du nicht.
Geht also
nicht.
Du würdest es auch nicht nur auf die BILD beschränken, sondern auf Springer, allgemein Springer. Ja, ja. Fühle ich. Würde ich auch nicht machen.
Schön.
Selbst wenn sie mir...
Aber ich will noch mal wirklich an der Stelle sagen, weil ich wirklich Freunde und Bekannte habe, die für Springer arbeiten.
Ja, ja.
Ich finde das nicht schlimm, wenn andere das machen. Das ist eine Bekannte, Entscheidung für mich selbst. Also zum Beispiel gibt es ja auch den geschätzten Kollegen Paul Ronsheimer, der gerade auch sehr viel über die Ukraine berichtet, der auch so zum Beispiel wie Paul Ronsheimer berichtet, finde ich schwierig. So, aber trotzdem schätze ich Paul Ronsheimer für das, was er tut und wie er es tut. Das ist nur eine sehr seltsame Art, so wie ich es selber nie machen wollen würde. Und ich würde halt auch nicht so mein Gesicht raushängen für die BILD. Würde ich einfach nicht machen wollen. Aber trotzdem mag ich Paul Ronsheimer und finde ihn cool und finde es cool, wie er das macht, was er macht. So, und es bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt zum Beispiel, was ja sehr beliebt ist, ist bei Twitter zu schreiben, irgendwie so, Paul Ronsheimer, du Idiot, hoffentlich wirst du an der Front hingerichtet. So, es ist so, das bringt uns auch nichts.
Ja, ja.
So,
ja.
Und das ändert auch nichts am System Springer, wenn wir irgendwie Personen wie Paul Ronsheimer den Tod wünschen, was total menschenverachtend und unangenehm ist. Man hat niemanden den Tod zu wünschen. Niemandem.
Ja, ja.
Also selbst größte Arschgeigen, die man kennt, deren Namen ich jetzt nicht sage.
Und auch kein Pädophilen, um den Boden zu
schubsen. Genau, um meiner harter. Siehste, das ist das Krasse. Und auch kein Pädophilen. Das ist das Krasse. Kannst du nicht. Lass es bitte rausnehmen. Diesen Bogen möchte ich nicht spannen. Aber selbst wenn du Leute nicht leiden kannst, man wünscht Menschen einfach keinen Tod.
Absolut. Luisa Wuhu fragt, dein schrägster U5-Moment.
Die U5 ist ja nur wirklich eine langsame, langweilige U-Bahn.
Das ist, glaube ich, auch die einzige U-Bahn-Strecke, die ausschließlich im Osten fährt, ne? Bis zum Alex und dann...
Nee, die fährt mittlerweile zum Hauptbahnhof.
Ach stimmt, die ist ja verbunden worden mit der U55. Ja. Ja, ist richtig. Ja.
Also es gab, was es früher gab, ich habe darüber auch eine Berliner Zeitungskolumne mal geschrieben, die habe ich aber, glaube ich, auch schon vorgelesen in diesem Podcast. Was es früher gab, war so, das kennst du vielleicht auch noch aus West-Berlin, so Bekloppte.
Mhm.
Die sind irgendwie verschwunden. Man sieht immer weniger Bekloppte, finde ich.
Ja. Ich hatte letztens eine ganz
witzige... Na gut, du hast noch deine Neuköllner U-Bahn.
Ich hatte letztens eine ganz witzige U7-Anekdote. Die U7, da ist halt was los. Ne? Ja. U7, U8, teilweise U1, aber U1 ist mehr so Touri. U2 ist auch relativ ruhig. U1 ist
die
genau, die Kreuzberger.
Ja.
Da saß so ein junger Schwurbler, der da rumgeschrien hat über Corona und dass wir uns alle verarschen lassen und dass die das alles machen, um ihre Kinderschändereien zu übermanteln. Und da kam dann ein anderer rein, der sich direkt neben ihn gesetzt hat, der dann auch so angefangen hat rumzuschreien, aber so noch ein bisschen verrückter und nicht Corona-bezogen. Der war so ein Bekloppter. Und dann sagt der Schwurbler zu dem, hör mal auf, du lässt mich hier verrückt aussehen.
Das klingt wie so ein Witz.
Ja. Ich saß original genau gegenüber von den beiden.
Hast du gelacht oder hast du?
Ja, ich habe gelacht. Das hat mich wirklich amüsiert.
Ich hatte in der U5 gab es früher jemand, der immer die Station angesagt hat, der aber so ultra aggro war, vor dem man eigentlich, also der hat dann immer so gesagt, nächste Station, Weberwiese. Und der hat dann aber auch so die Fahrkarten kontrolliert und hat dann immer so ein Büchlein, so Notizen gemacht, wenn du keine gehabt hattest und so. Das ist so, der war allerdings ein bisschen aggro und ich glaube, der wurde irgendwann dann auch nicht doof, war dann nicht mehr draußen, war dann so mein Gefühl. Aber irgendwie auf der U5 ist relativ ruhig. Hier so ab Samariterstraße bis runter zum Frankfurter Tor, also diese zwei Stationen, Frankfurter Allee bis, also in Frankfurter Allee, du hast halt so viele Suffis. Suffköppe.
Hast du da auch so der war vielleicht so einer, so U-Bahn-Legenden, die jeder kennt, wie zum Beispiel dieser, der
mit der Schallplatte auf dem Kopf?
Nee, den kenne ich nicht.
Der war sogar dann irgendwann mal im Fernsehen, der hatte so eine Schallplatte auf dem Kopf einfach, das war so eine U-Bahn-Legende.
Oder der seine Gedichte immer verkauft?
Nee.
Der fährt immer durch die U8, U7.
Die sind mit den ganz kleinteilig beschrieben?
Genau.
Aber das sind aber auch so komische Grusel.
Ja, ja. Das ist der sagte immer dazu, das ist die perfekte Erfahrung zu LSD, ist diese Dinger zu lesen. So, auch alles ein bisschen.
Gutes Beispiel für bitte nicht zu viel.
Genau.
Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Weil wir müssen jetzt fast
bei Geburtstag. Ja, wir sind jetzt bei 51 Minuten und wir haben noch 1, 2, 3, 4 Fragen.
Ach komm, machen wir eine noch?
Eine noch, ja. Okay. Ich suche mal die beste raus. Ne, wir machen noch zwei. Das war beim letzten Mal auch so. Da hast du gesagt, eine noch und wir machen jetzt aber noch zwei. Schönster und schrecklichster Ort in Berlin, fragt Frau Keks.
Schönster Ort in Berlin. Hast du es gehört, wie ich ausgeatmet habe? Weil ich habe so ein Nasenloch ist mit einem Popel und ein anderes Nasenloch ist, hat kein Popel. Und es kam so aus einem Nasenloch Luft raus. So. Liebe Hörer, liebe Hörerin, herzlich willkommen in meiner Nase. Schrecklichster Ort in Berlin ist für mich vermutlich der Wasserklops. Also hier Europacenter.
Den Namen kannte ich noch gar nicht.
Am Kudamm.
Das ist wahrscheinlich so ein Ostberliner Name für in West-Berlin stehendes Gebäude.
Also so auch diese ganze Zoo-Gegend. Also
ja, da war ich gestern, fand ich auch, mag ich auch gar nicht.
So, das ist schon, man kann verstehen, dass man Heroin nehmen möchte
am Bahnhof Zoo. Muss ich als West-Berliner zugeben, der Bahnhof Zoo, den haben sie ja probiert, so ein bisschen aufzuwerten, da mit Upper West Side und dem Riesenhotel, was da steht, wie heißt es, Waldorf Astoria, und da irgendwie so eine Edelgegend draus zu machen, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob die da noch so einen 20-Jahre-Plan haben. Aber schrecklich.
Man kann auch den Alexanderplatz schrecklich finden. Aber
Finde ich auch.
Aber da fühle ich mich nicht so unwohl wie am Zoo. Also da geht man schnell rüber und man will da sich nicht aufhalten.
Ist für mich beides genau die gleiche Soße.
Aber bei Zoo fühle ich mich unwohl.
Was ich beides noch schrecklicher finde, einfach weil er keine Seele hat, ist der Potsdamer Platz.
Der existiert für mich gar nicht.
Ja,
also der ist, da sitzt der Fokus. Was irgendwie witzig ist. Ich gehe da halt nur zum Arbeiten mal hin und besuche so den Kollegen Rohleder dann irgendwie so.
Und du hast halt so am Zoo hast zumindest noch so diese Geschichten, die irgendwie zu Berlin gehören.
Christian ist F. Genau, bla. Also Zoo ist für mich die Verkörperung auch von West-Berlin. Also du hast ja dann da auch das Café Kranzler, wo ich zum Beispiel mich früher total wohlgefühlt habe. Als 16-Jähriger fand ich das geil, diese alten West-Berliner Omis zu beobachten, wie sie da so Torte essen und Kaffee trinken.
Erzählt,
genau. Ja. Auch im Podcast?
Ich glaube fast, ja.
Okay, das tut mir leid. Aber Potsdamer Platz hat das halt gar nicht. Also nee, weil Zoo, ist so wohliger da Schauer. Nichts.
Der einzige Grund, warum man zum Potsdamer Platz fährt, ist, dass man da ins Kino geht. Dann dieses
das ist nicht mal, das mache ich.
Nee. Ich gehe auch lieber in so kleine Programmkinos, aber wenn ich mal in so ein großes Kino gehe, dann schon gerne da.
Nee, ich gehe nur in große Kinos. Ich gehe nicht.
Echt?
Ich habe keinen Bock auf dieses intellektuelle Geschachere.
Da fühle ich mich.
Ich finde immer, intellektuellen Filme kannst du auch auf Kassette gucken. Ich liebe Kino ist für mich. Ich habe jetzt gerade an, das heben wir uns fürs Ende auf, meine Kulturtipps. Und der schönste Ort in Berlin ist einfach meine ganze Stadt. Ich mag einfach diese Stadt. Ich bin gerne im Nikolaiviertel, ich fühle mich gerne unwohl in Neukölln. Ich liebe es irgendwie durch Potsdam zu fahren und plötzlich in West-Berlin zu sein. Ich liebe einfach diese Stadt in seiner Gänze. Und ich habe zum allerersten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Kaspar, zum allerersten Mal in meinem fast 41-jährigen Leben gesagt, ich liebe diese Stadt. Normalerweise sage ich, ich liebe
Ost-Berlin. Ich habe mich jetzt in ein Viertel verliebt, das ich wirklich wunderschön finde. Und es wird zu deiner Freude, es ist in Ost-Berlin.
Sag mal.
Das Flora, der Flora-Kiez.
Ah, Pankow.
Ja,
Flora-Kiez ist natürlich ganz toll. Komponistenviertel und so. Das ist richtig so. Lustigerweise, wenn ich irgendwie so nach Wohnungen gucke, wenn ich weg will von der lauten Straße, gucke ich immer im Flora-Kiez.
Ja,
das ist jetzt schon unbezahlbar.
Unbedingt hinziehen.
Das ist richtig schön.
Ja, aber
das ist zum Beispiel genau die richtige Mischung zwischen Landleben und Stadtleben.
Ja, der Vater von meiner Freundin wohnt da seit 40 Jahren und der ist sehr eng mit seiner Hausverwaltung verbandelt. Und da hoffe ich sehr, dass er da irgendwie was
wohnt er also in so einem schicken Altbau?
Ja.
Das ist schon geil.
Flora-Kiez ist schon sehr schön. Gut, letzte Frage. Kilian Sperber fragt, Podcast mit deiner Freundin?
Interessante Frage.
Ich bin ja sowieso dafür, dass jemand so einen Dreier-Podcast macht. Kaspar, du und Anja.
Das ist auch ein Running Gag so ein bisschen zwischen uns beiden. Mhm. Warum sie eigentlich nicht... Ich sage immer so, wir sind komisch zueinander, wenn wir Podcast machen. Deswegen möchte ich das nicht, weil wir dann wenn man so schmallippig wird. Und wird bestimmt mal stattfinden.
Okay. Und Menzel? Ist in Planung,
ist in Planung.
Menzel ist in Planung. Super. Damit können wir schließen.
Ja, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich von den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle. Mache natürlich die Credits. Oh, jetzt habe ich hier geklatscht in den Podcast rein. Die Credits müssen noch kommen. Ich danke an dieser Stelle Nils Augustin, oder wie er jetzt auch genannt wird, Nils Nische Augustin, für das Editieren, das Basteln und Bauen dieses Podcasts, für das zusammen. Musst du es machen oder macht Nisches?
Das macht Nils.
Okay. Ich danke natürlich dir, Kaspar Fischer, für das redaktionelle Vorbereiten des Podcasts und auch der anderen Podcast, an denen du ja gerade arbeitest. Also du bist ein toller Kollege, Kumpel und Podcast-Redakteur.
Vielen Dank.
Und Ann-Kathrin Wienbrügge, die seit zweieinhalb Monaten dabei ist, Werbekunden für diesen Podcast zu organisieren. Und wir sind kurz davor, einen Werbekunden möglicherweise zu haben. Darüber freue ich mich.
Wen denn? Darf man
nicht
sagen?
Ich noch nicht. Nee, okay. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen diesen Podcast auch weiter, wenn wir keine Werbekunden haben. Deswegen macht euch keine Sorgen. Aber es ist ja schon mal schön, auch ein bisschen was dafür zu verdienen, für das, was man hier macht. Und dies ist ein Podcast der PKPP2 GmbH.
Audio. Weil es ist ja noch keine eingetragene Firma.
Also PKPP2 GmbH im Auftrag von Starwatch. Tschüss, liebe Hörerinnen. Wir hören uns nächste Woche. Die Kulturtipps. Ich muss ja noch die Kulturtipps geben. Also ich habe diese Woche angefangen mit Dying Light 2, dem Spiel. Ich finde es tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich mag, dass es so ein dummes Hin- und Herlaufen ist. Man gruselt sich im Dunkeln, tötet Zombies mit komischen Waffen. Tötet, das ist extrem blutig. Ich habe mir extra auf sehr komische Art und Weise die indizierte Version in Deutschland versucht zu besorgen, weil ich doch so wie so ein 16-Jähriger muss mit vollem Blut sein. Kann nicht anders, aber man kann es auch spielen in der normalen deutschen Version. Bin sehr unterhalten durch dieses Spiel, werde es wahrscheinlich weiter noch weitere 3 Stunden spielen und dann das Interesse verlieren. Das ist bei mir immer so, wenn so ein Spiel, wo draufsteht 500 Stunden Spielzeit, ich spiele jetzt 6-7 Stunden, dann verliere ich das Interesse daran. Ich habe den Film Uncharted im Kino gesehen und ich kann davon wirklich abraten, diesen Film zu sehen. Der ist höchstens geeignet für einen Langstreckenflug in Urlaub. So im Sitz gucken kann man den Film, das war's. Dann ja, gibt es weitere Kulturtipps. Immer noch nicht, kann immer noch nicht lesen, kann mein eigenes Buch, weil ich bin so aufgeregt, kann keine Buchstaben reinlassen in meinen Kopf. Meine Mutter hat erstaunlicherweise das Buch Alles muss raus gestern gelesen und Feedback gegeben. Es war sehr süß, weil sie so nicht so richtig wusste, wie sie da Feedback geben sollte, weil sie ja auch über sich liest. Also ich glaube, da gibt es ja so eine Theorie von Niklas Luhmann, dass Systeme über sich selbst keine Auskünfte geben können. Und ich glaube, meine Mutter kann keine Auskunft über dieses Buch geben, weil sie ja irgendwie auch dieses Buch mit ist. Und jetzt ist wirklich Schluss. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, tschüss. Wir hören uns nächste Woche. Nein. So, machen wir noch eine Frage.
Noch eine?
Ja, los, komm, machen wir jetzt am Ende noch eine Frage.
Welche haben wir denn noch? Was sind deine Erinnerungen an den 9.11.89?
Boah, so eine kleine Easy-Frage.
Eine kleine Easy-Frage zum Ende. Naja, die andere wäre, wie du deine Quellen schützt. Das ist auch keine Easy-Frage.
Doch, die kann man einfacher. Man schützt sie einfach, indem man nicht mit Leuten spricht, die diese Quellen bedrohen, über diese Quellen. Man sagt nicht, wer die Namen sind. Also zum Beispiel wollten ja sehr viele aus unseren Recherchen zu unserem Rechtsextremismus-Film oder Islamismus-Film, wollen sehr viele Menschen wissen, wie wir mit den Menschen reden oder warum und wie wir an die rangekommen sind. Machen wir einfach nicht. Sagen wir nicht. Man schützt Quellen, indem man sie wirklich schützt. Indem man, auch wenn man zum Beispiel Personen scheiße findet, schützt man die. Macht man einfach, es gehört dazu.
Sprichst du mit Kollegen darüber?
Das ja. Also,
man tauscht sich nicht firmenintern, sondern Zeitkollegen, Fokuskollegen.
Also mit einem vertrauenswürdigen Kollegen würde ich darüber sprechen. Es gibt aber zum Beispiel, was so bei Rechtsextremismus gibt, lediglich einen einzigen Kollegen, mit dem ich darüber offen sprechen wollen würde. Ja, ja. Den Namen würde ich jetzt nicht sagen.
Schneiden wir raus.
Ja. das würde ich jetzt sozusagen, da verrate ich auch die Quelle nicht, sondern da, wenn der fragt irgendwie so, weil hast du was gehört über dieses oder jenes Thema, dann kann ich zum Beispiel die Quelle fragen, hat sie was gehört über dieses oder jenes Thema und dann würde ich das weitergeben. Aber ich würde die Quelle trotzdem immer an dieser Stelle schützen. So, jetzt aber Schluss. Wir legen jetzt auf. Tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir hören uns nächste Woche. Nein, jetzt hören wir uns wirklich nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.